Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahns.
So ein warmes, angenehmes Meer. Das mögen nicht nur wir, sondern auch Hurricanes. Grüßt euch zum Update-Podcast an diesem Mittwoch. Hurricane Lorenzo, der bisher stärkste Wirbelsturm im Ostatlantik, der traf heute früh auf die Azoren. Windgeschwindigkeit von über 140 Kilometern pro Stunde. Er hat ordentlich gewütet dort. Er ist entstanden, weil das Meer so warm war. 26 Grad. Passiert das jetzt in Zukunft öfter, weil die Meere immer wärmer werden?
Ob die Häufigkeit auch zunimmt, das ist noch umstritten in der Wissenschaft. Auf jeden Fall soll es eine Verschiebung zu stärkeren Hurricanes geben. Das liegt damit begründet, weil natürlich auch die Wassertemperatur sich weiter erwärmen wird und damit sind praktisch die Bedingungen, dass sich solche starken Hurricanes bilden, noch stärker gegeben als heutzutage.
Andreas Friedrich, Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst, ordnet das für uns genauer ein und wird uns auch erklären, warum dieser Wirbelsturm nach Osten abgedriftet ist und nicht wie sonst üblich in die Karibik nach Westen. Außerdem hat Boris Johnson heute seinen wirklich letzten Plan vorgestellt, mit dem er raus will aus der EU, auf dem Parteitag der Tories. Und siehe da, für viele überraschend, hat er sich als Europa-Fan geoutet.
This is not an anti-European party. This is not an anti-European country. We are European. We love Europe. I love Europe anyway. I love it.
Was genau in seinem neuen Plan drinsteht, auch das schauen wir uns genauer an. Und heute haben 25 Leute das Bundesverdienstkreuz bekommen, unter anderem Udo Lindenberg und Alexander Gerst. Wie bekommt man diesen besonderen Orden? Auch das klären wir jetzt für euch in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Normalerweise entstehen Hurricanes vor der afrikanischen Küste im Atlantik und dann driften sie Richtung Karibik oder den Golf von Mexiko ab. Das haben wir mitbekommen Anfang September zum Beispiel, als Dorian auf die Bahamas getroffen ist. Der Hurricane Lorenzo hat eine andere Route vom Atlantik genommen. Heute früh traf er auf die Azoren. Starkregen, heftiger Wind mit Böen zum Teil um die 145 Stundenkilometer, 10 Meter hohe Wellen an der Küste. Es gibt Prognosen, dass er Richtung Europa kommt. Ich habe heute darüber mit Andreas Friedrich gesprochen, Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst, und wollte wissen, wie ungewöhnlich es eigentlich ist, dass ein Hurricane auf die Azoren trifft.
Also das ist schon ungewöhnlich. Wir haben mal in die Statistiken geschaut und da ist es wirklich so, dass erst wenige Male ein Hurricane die Azoren getroffen hat und vor allem, dass es so ein starker ist. Das gab es eigentlich erst einmal im Jahr 1926, als ein Hurricane der Stufe 2 schon mal die Azoren getroffen hat. Und überhaupt, dass ein Hurricane die Azoren trifft, das passiert im Mittel nur alle 12 Jahre. Also das ist schon ein seltenes Ereignis.
Die Entstehung dieses Hurricanes hat, wie auch bei den anderen Hurricanes, mit der Meerestemperatur zu tun. Habe ich gelesen. Wie geht das genau vor sich?
Ja, diese Hurricanes entstehen so an der Westküste, ich muss immer aufpassen, von Afrika. Da bilden sich solche Gewittergebiete und die ziehen dann raus mit der Passatströmung auf den Atlantik. Und dann hängt es davon ab, wie dort die einmal Temperaturverhältnisse sind, des Meeres. Das muss sehr warm sein, am besten wärmer als 27 Grad. Dann darf auch in der Atmosphäre oben drüber sich der Wind nicht groß ändern und die Feuchtigkeit muss mitspielen. Und dann können sich aus so einem riesigen Gewitter Gebiet, was dann rauszieht, solche Strukturen entwickeln, dass sich das immer mehr um die eigene Achse dreht und dann entsteht irgendwann dieser Hurricane mit dem Auge. Und diese Bedingungen, die sind oftmals so in der Sommersaison bis in den Herbst hinein an der Küste von Afrika gegeben und dann hängt es immer von den Passatströmungen ab und den Luftdruckverhältnissen im Atlantik, wo dann genau die Zugbahn dieses Hurricanes dann lang geht.
Das heißt, in diesem Fall war es eben so, dass es nicht Richtung Karibik oder Golf von Mexiko rübergeht, sondern eben komplett östlich.
Genau, da lag nämlich diesmal ein Hochdruckgebiet weiter Richtung Karibik und da wurde dieser Hurricane dann umgeleitet sozusagen. Er wurde früher nach Nordosten gesteuert, als das üblicherweise passiert, denn dann, du sagtest ja schon, ziehen sie erstmal Richtung Karibik, drehen dann nach Nordosten oftmals an der Küste von Amerika lang, treffen auch die Bahamas, wie vor 2-3 Wochen es leider passiert ist. Aber diesmal waren die Druckverhältnisse so, dass er vorher nach Nordosten umgebogen ist und die Bedingungen waren so günstig, dass es wirklich so weit östlich noch niemals einen Hurricane der Stufe 5, das ist die höchste Stufe, die wir haben, gegeben hat. Also da hat Lorenzo einen neuen Rekord aufgestellt für den Atlantik.
Bei welcher Stufe sind wir momentan bei Lorenzo und hat er das Potenzial, nach Europa zu kommen?
Also da muss man immer aufpassen, da wird in den Medien immer viel durcheinander gewirbelt. Er zieht jetzt nach Nordosten, momentan wandelt er sich gerade in ein außertropisches Tiefdruckgebiet um. Das geht jetzt in den nächsten Stunden vonstatten, sodass die Geschichte von Hurricane Lorenzo momentan zu Ende geht und er wird dann zu einem außertropischen Tiefdruckgebiet, das dann auch nach Europa ziehen kann. Ja.
Heißt es denn, wir müssen uns in Zukunft auf mehr solcher Wirbelstürme einstellen? Jetzt dieses Beispiel vom Hurricane Lorenzo?
Also die Wissenschaftler sind natürlich dort am Forschen, was der Klimawandel, die Klimaerwärmung da auslöst. Es ist noch nicht ganz sicher, wie diese Auswirkungen aussehen werden. Was man weiß, ist, dass die Tendenz zu stärkeren Hurricanes, wie ja zum Beispiel auch Lorenzo einer war, der war ja auf der höchsten Stufe, dass die Stärke zunimmt. Ob die Häufigkeit auch zunimmt, das ist noch umstritten in der Wissenschaft. Auf jeden Fall soll es eine Verschiebung zu stärkeren Hurricanes geben. Das liegt damit begründet, weil natürlich auch die Wassertemperatur sich weiter erwärmen wird und damit sind praktisch die Bedingungen, dass sich solche starken Hurricanes bilden, noch stärker gegeben als heutzutage.
Der Wirbelsturm Lorenzo ist von einem besonders starken Hurricane der Stufe 5 abgeschwächt zu einem Tiefdruckgebiet. Warum er auf den Azoren so stark gewütet hat und wie Hurricanes generell entstehen, darüber habe ich mit Andreas Friedrich, Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst, gesprochen.
Deutschlandfunk Nova Update.
Es soll sein wirklich letztes Angebot sein, das der britische Premier Boris Johnson jetzt an die EU geschickt hat. Ein Vorschlag, wie man das Problem mit der irischen Grenze denn lösen kann und dadurch einen No-Deal-Brexit verhindert. Das zumindest die Ansage von Boris Johnson heute. Britta Wagner aus unserer Nachrichtenredaktion, wir schauen uns diese Nachricht genauer an. Was steht in diesem Vorschlag?
Das ist ein Brief an den lieben Jean-Claude. Damit meint er natürlich Jean-Claude Juncker, der ja noch EU-Kommissionspräsident ist. Und in dem Brief schreibt Johnson, dass seine Regierung einen Deal wolle und er schlägt eine Alternative zum Backstop aus dem bisherigen Brexit-Abkommen vor, der ja so umstritten ist. Bei einem Backstop würde vorerst gelten, dass Nordirland in einer Zollunion mit der EU verbunden bliebe. Aber das will Johnson auf keinen Fall, sondern er will, dass Nordirland mit dem Rest von Großbritannien in einem Zollgebiet ist.
In the end, a sovereign united country must have a single customs territory.
Und Johnson will aber trotz unterschiedlichen Zollgebieten die Grenze zwischen Irland und Nordirland offen halten, denn die ist mit dem Karfreitagsabkommen von 1998 nach dem Nordirland-Konflikt praktisch aufgehoben und das ist psychologisch total wichtig.
Wie soll diese Grenze denn jetzt konkret offen bleiben nach dem Brexit?
Also zum Ersten sollen in Nordirland weiter vorläufig EU-Standards für Agrarprodukte und andere Waren gelten, damit der Handel zwischen Nordirland und Irland da keine Probleme bekommt. Und zweitens soll es zwar eine Zollgrenze geben, aber es soll keine Zollkontrollen geben, zumindest nicht an der Grenze, sondern dezentrale Kontrollen sollen das werden. Die sollen dann auf den Grundstücken der Händler sein oder an anderen Punkten der Produktionskette, wie es in dem Brief heißt. Wie das im Detail aussehen soll, wird aus dem Vorschlag aber nicht so richtig klar. In einem Anhang zu diesem Brief steht noch die Idee, dass man finanzielle Förderungen für Mittelsdeutsche einrichten könnte, die diese ganzen Zollprobleme für die Firmen in Nordirland erledigen. Und wenn ich jetzt böse wäre, könnte ich sagen, vielleicht haben die ja die Lösung.
Das ist ja ganz schön frisch alles. Wie kommt das Ganze bei der EU an?
Gemischt, muss man sagen. Also EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat inzwischen mit Johnson telefoniert und danach hat er gesagt, es gebe positive Fortschritte, aber einige Punkte blieben problematisch. Doch auch die EU wolle weiter einen Deal und deswegen werde sie Johnsons Vorschlag prüfen. In den nächsten Tagen sollen sich dann Verhandlungsteams von beiden Seiten treffen. Aber neben diesem konstruktiven, wir schauen mal, ob man auf der Grundlage von diesem Vorschlag noch was verhandeln kann, gibt es auf Seiten der EU auch große Bedenken. Mehrere Politiker haben schon in Frage gestellt, ob Johnsons Vorschlag wirklich kompatibel zum Karfreitagsabkommen ist. Kritisch ist auch SPD-Europaabgeordneter Jens Geier, der sagt, diese Vorschläge, die da jetzt gekommen sind, die seien zum größten Teil ja schon längst geprüft worden. Und Johnson gehe es eigentlich um eine Art Schwarzer-Peter-Spiel.
Also ich glaube, was wir jetzt erleben, sind Bewegungen, die sich nur dadurch erklären lassen, dass man hinterher sagen will, die anderen sind schuld.
Und dass Johnson einen harten Brexit, also den schlimmsten Fall, in Kauf nehmen würde, hat er früher am Tag heute auch schon gesagt. Das hat er auf dem Tory-Parteitag angedroht.
Wenn wir keinen Vertrag hinkriegen wegen technischer Probleme, denn um nichts anderes geht es im Grunde, wie genau in Zukunft Zollkontrollen durchgeführt werden, während diese smarten Technologien sich ständig verbessern, dann ist die Alternative, und daran werden wir keinen Zweifel lassen, kein Deal.
The alternative is no deal.
Also ein No-Deal-Brexit ist immer noch eine Möglichkeit. Johnson hat gesagt, Großbritannien wolle auf jeden Fall zum 31. Oktober aus der EU raus.
Der britische Premierminister Boris Johnson hat der EU seinen, wie er sagt, letzten Vorschlag geschickt, wie man doch noch eben ein Brexit-Abkommen hinbekommen könnte. Britta Wagner hatte die Details dazu aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jetzt zum Bundespräsidenten, der heute wieder Udo Lindenberg getroffen hat, unter anderem auch den Astronauten Alexander Gerst und den Bürgerrechter Rainer Eplemann. Was haben die eigentlich gemeinsam?
Sie alle zeichnet aus, dass sie in ihrem Leben nicht einfach auf bessere Zeiten warten, sondern immer wieder den Mut fassen zu widersprechen, anders zu denken, neue Wege zu gehen und Grenzen zu überwinden, eigene Grenzen, aber auch Grenzen zwischen den Menschen, zwischen Ländern und zwischen Welten.
Udo Lindenberg, Alexander Gerst und der Bürgerrechtler Rainer Eplemann haben heute den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland bekommen. Insgesamt haben 12 Frauen und 13 Männer diese Auszeichnung bekommen, auch Künstler und Wissenschaftlerinnen. Wie kommt man da dran an so einen Orden? Pascal Fischer aus unserem Team hat das mal für uns recherchiert. Können wir uns da einfach bewerben? Wie ist das, Pascal?
Ja, nicht selbst, ne? Da kannst du weiter träumen. Nein, das Bundespräsidialamt schreibt explizit in einer Broschüre, wer seine eigene Auszeichnung anregt, kann nicht mit einer Verleihung des Verdienstordens rechnen.
Das heißt, wir bräuchten theoretisch jemanden, der uns vorschlägt. Mhm. Wo und wie?
Ja, du kannst Vorschläge nur anregen, einreichen, bei deinem Ministerpräsidenten zum Beispiel oder bei wenigen anderen Funktionsträgern auf Bundesebene. Und die dürfen dich dann wirklich beim Bundespräsidenten vorschlagen.
Aber prinzipiell darf jeder vorgeschlagen werden. Also da gibt es keine Grenze.
Ja, aber man sollte schon politische, wirtschaftliche, soziale, geistige Leistungen zu bieten haben. Heute, passend zu 30 Jahren friedliche Revolution, waren auch besonders viele Bürgerrechtler aus der DDR dabei. Udo Lindenberg hat jetzt eher angesungen gegen die deutsche Teilung, hat halt auch so ein Ding an die Brust geheftet bekommen. Antje Boetius ist Klimaforscherin aus Bremerhaven. Die hat die neuesten Erkenntnisse einem breiten Publikum vermittelt, so hieß die Begründung bei ihr, ebenso wie Astronaut Alexander Gerst auf den Klimawandel aufmerksam macht. Also Kunst und Wissenschaft waren natürlich dann auch dabei heute. Genau solche Leistungen prüfen eben die Ministerpräsidenten dann, bevor sie dann den Vorschlag weiterreichen.
Wie despektierlich das klingt bei dir. Die haben sich das Ding da angeheftet bekommen. Ja? Bisschen mehr Würde. Okay. In der ganzen Sache. Gibt es Knockout-Kriterien?
Ja, du darfst kein verurteilter Verbrecher sein. Kein Hindernis sind aber Ordnungswidrigkeiten und Vorstrafen. Insgesamt sind die Quoten jetzt gar nicht so schlecht, dass du das dann bekommst am Ende. In NRW zum Beispiel, da hat in den vergangenen Jahren so jeder zweite Vorgeschlagene seinen Orden bekommen am Ende.
Wie viele Verdienstorden werden so in einem Jahr verliehen?
Ja, das ist jetzt nicht festgelegt, aber was man sagen kann, es ist wieder so ein bisschen elitärer geworden. In den 90ern waren wir mal bei 5000 Orden pro Jahr, jetzt sind es eher so um die 1.000 bis 1.300.
Das ist aber doch schon viel. Da hat unser Bundespräsident ja viel zu tun. Der hat wahrscheinlich 2 oder 3 am Tag, die er vergibt.
Ja, der Termin heute mit ihm höchstpersönlich, der ist dann schon was Besonderes gewesen. Denn meist unterschreibt er nur eine Urkunde und die überreichen dir dann Amtsträger in deinem Bundesland. Vielleicht auch sogar dein Bürgermeister.
Es kriegen auffällig oft Bundestagsabgeordnete diese Orden. Schachern die sich das irgendwie so gegenseitig zu oder ist Politik einfach der Königsweg zum Orden?
Ja, das ist so eine alte Kritik aus dem Jahr 2010. Das kam nämlich damals raus. Es gibt so ein kleines Kontingent für die Bundestagsfraktion. 30 Auszeichnungen nach Fraktionsstärke dann unter den Parteien aufgeteilt. Eigentlich ist das okay, meint Knut Bergmann, der sich als Politikwissenschaftler viel mit solchen Auszeichnungen beschäftigt hat.
Gemessen an dem Engagement, was mit einem Abgeordnetenmandat in aller Regel einhergeht, werden Abgeordnete eher zu wenig ausgezeichnet. Also wenn man das daran messen würde, was man sonst an Leistung erbringen muss, um einen Orden zu bekommen, müsste man eigentlich wahrscheinlich mehr Bundestagsabgeordnete auszeichnen.
Die AfD aber wiederum, die kriegt erstmal keine Orden, ganz einfach, weil man das nicht als Bundestagsfrischling bekommt.
Wie ist denn das Verhältnis Mann-Frau?
Ja, der Frauenanteil, der wurde irgendwann mal festgelegt und zwar 2006 vom damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler auf 30%. Gemessen jetzt am Anteil der Frauen am bürgerschaftlichen Engagement ist das immer noch wenig. Also man muss leider sagen, statistisch hilft es, ein Mann zu sein.
Hat man diesen Orden denn eigentlich für immer oder kann es auch mal sein, dass man den im Nachhinein wieder abgeben muss?
Ja, das kann sein. Das hat mir Knut Bergmann erklärt.
Also der Klassiker ist Steuerhinterziehung. Es ist tatsächlich so, sie können sich als ordensunwürdig erweisen. Das heißt, im Regelfall geht das einher, wenn sie verurteilt werden wegen einer Straftat, dann kann es ein Ordensentziehungsverfahren geben. Uli Hoeneß beispielsweise, als er verurteilt worden ist wegen Steuerhinterziehung, hat ihn dann selber zurückgeschickt.
Ja, das machen immer wieder Leute dann in vorauseilendem Gehorsam. Das ist aber alles eher selten.
Also, wir können nur festhalten, engagiert euch und schlagt euch gegenseitig vor und dann wird es vielleicht was im nächsten Jahr. Bundesverdienstkreuz, ein kleines How-to von Pascal Fischer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Morgens Feiertag. Der Europäische Gerichtshof, der hat allerdings keinen Feiertag. Da gibt's morgen ein spannendes Urteil. Die frühere Chefin der österreichischen Grünen, Eva Glawischnik-Piszczek, ist bei Facebook nämlich beleidigt worden. Sie wurde unter anderem als miese Volksverräterin beschimpft, weil sie sich für die Interessen von Flüchtlingen eingesetzt hatte. Die Politikerin hat darauf geklagt. Facebook hat das Posting auch gelöscht. Morgen soll der EuGH ein Urteil fällen, ob das ausreicht, dass Facebook den Post löscht. Klaus Hempel aus der ARD-Rechtsredaktion. Es könnte auch sein, dass Facebook dazu verpflichtet wird, noch mehr zu unternehmen. Was da alles denkbar?
Also theoretisch könnte Facebook dazu verpflichtet werden, nicht nur diesen konkreten beleidigenden Post zu löschen, sondern sich diesen Nutzer noch genauer anzuschauen, zu recherchieren, was hat er sonst noch gepostet, gibt es da weitere Beleidigungen? Ja, also es geht eben um die Frage, muss Facebook darüber hinaus weitere Nachforschungen anstellen? Wie weit gehen diese Nachforschungen? Ist es vielleicht sogar denkbar, dass Facebook auch bei anderen Nutzern mal nachschaut, ob auch die Beleidigung gepostet hat? Das sind so die Fragen, die geklärt werden müssen.
Die Sache ist, hören wir schon raus, kompliziert. Erstmal spielt das alles ja auch in Österreich. Die Österreicher wollen aber von der EU wissen, ob das mit EU-Recht vereinbar wäre, Facebook zu verpflichten. Scannt die Kommentare und löscht die dann auch. Wie ist denn die Rechtslage momentan?
Also das ist eigentlich auch nach EU-Recht geregelt. Ich drösel es mal grundsätzlich auf. Also Facebook ist zunächst mal nicht dafür verantwortlich, was die Nutzer da alles posten. Das heißt, Facebook kann nicht unmittelbar für Beleidigungen haftbar gemacht werden. Und Facebook ist nach europäischem Recht auch nicht verpflichtet, ständig von sich aus nach rechtswidrigen Inhalten zu suchen. Das heißt, jetzt wirklich alle Posts und Kommentare aller Nutzer zu durchforsten. Was anderes gilt aber, wenn Facebook von rechtswidrigen Inhalten Kenntnis erlangt, also typischer Fall, ein Nutzer macht Facebook darauf aufmerksam, dass hier beleidigt worden ist, dann muss Facebook tätig werden und muss die Beleidigung auch löschen oder sperren. So ist die Rechtslage aktuell. Und jetzt geht es hier ja um Folgendes. Hier ist ja eine Politikerin von einem Nutzer beleidigt worden. Das ist von ihr gemeldet worden. Der Post wurde gelöscht. Und jetzt stellt sich eben die Frage, muss Facebook aufgrund dieser konkreten Beleidigung jetzt weitere Nachforschungen anstellen. Das Problem ist, dazu gibt es keine speziellen Regelungen in EU-Vorschriften. Das EU-Recht sagt speziell dazu nichts. Und der EuGH muss jetzt eben klären, ob es nach EU-Recht zulässig wäre, wenn ein nationales Gericht, wie hier in Österreich, entscheidet, also Facebook muss weitere Nachforschungen durchführen. Vor ein paar Monaten hat ein Gutachter des EuGH etwas dazu vorgelegt. Er hat gesagt, ja, das wäre gedeckt vom EU-Recht. Das ist, wie gesagt, eine reine Auslegungsfrage und jetzt mal schauen, was die Richter des EuGH dazu entscheiden
werden. Aber ich meine mal logisch gedacht, wenn es keine Regelung innerhalb der Europäischen Union gibt, dann wird doch der EuGH morgen sagen, nee, nationale Gerichte, beschließt das bitte selbst.
Ja, das muss eben ein nationales Gericht selbst entscheiden. Aber das österreichische Gericht will ja vom EuGH wissen, dürfen wir das nach EU-Recht oder stehen eben irgendwelche Vorschriften des EU-Rechts dem entgegen? Das ist die Frage, die hier geklärt werden muss. Der EuGH wird jetzt nicht sagen, hier das Gericht in Österreich muss das machen, sondern das österreichische Gericht will eben wissen, dürfen wir das, ist das von EU-Recht gedeckt.
Wie verhält sich denn in dieser ganzen Debatte Facebook und auch in diesem Fall?
Also Facebook findet das natürlich gar nicht gut, was hier zur Debatte steht. Das heißt, Facebook möchte das nicht, Facebook geht das zu weit und Facebook hat auch diese Rechtsmeinung des Gutachters kritisiert und hat gesagt, es handelt sich hierbei eigentlich um einen Eingriff in die Meinungsfreiheit. Also Facebook will das nicht.
Wird das Urteil denn auch Auswirkungen auf Hasskommentare und Facebooks Vorgehen in Deutschland haben?
Ja, auf jeden Fall. Denn das, was der EuGH entscheidet, das ist auch der Maßstab für Deutschland. Das heißt, sollte der EuGH entscheiden, die Pflicht für solche weitergehende Nachforschungen, die sind nach EU-Recht erlaubt, dann könnte theoretisch auch in Deutschland ein Gericht Facebook dazu verpflichten. Und insoweit ist die Entscheidung auch für uns hier in Deutschland bedeutsam.
Die frühere Chefin der Grünen Österreich ist auf Facebook beleidigt worden. Der Fall landete dann beim obersten Gerichtshof in Österreich und der will wiederum vom Europäischen Gerichtshof wissen, reicht es, dass Facebook den Post gelöscht hat oder kann Facebook darüber hinaus verpflichtet werden, nach weiteren beleidigenden Kommentaren zu suchen?
Deutschlandfunk Nova. Update.
90 Euro für die Tribüne in München oder 80 Euro für erste Reihe Stehplatz in Hamburg. Alles noch zu haben bei eBay Kleinanzeigen. Es geht um die einzigartige Tour Freedom. The Journey Continues von ihm.
One morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom.
Den Refrain könnt ihr heute Abend beim Tanz in Feiertag wieder mitsingen. David Hasselhoff startet seine Deutschland-Tournee heute in Hannover zum Jubiläum 30 Jahre Mauerfall. Und es ist auch nur ein Beispiel von Musik, die nicht sonderlich komplex ist, uns aber irgendwie ja so im Moment gut tut. Momente glückseliger Tanzeslust sind das. Was fasziniert uns an dieser Musik? Das hat Deutschlandfunk Nova-Reporterin Sissi Metschke heute für uns versucht rauszufinden.
Betrachten wir doch erst einmal den zu untersuchenden Gegenstand genauer. Trash-Musik. Welche Songs gehören für euch dazu?
Luna mit Bailando.
Bailando, Bailando, amigos, adios.
Barbie Girl.
Ja, ich glaube, das berühmteste Beispiel ist, glaube ich, Gangnam Style.
Opern Gangnam Style.
Eine Definition muss her.
Es ist zwar musikalisch totaler Schrott, aber die Leute haben es trotzdem gemacht, weil es halt einfach lustig war.
Also ich verstehe eigentlich darunter eher so, dass es nicht so ernst gemeint ist irgendwie. Also das ist irgendwie so, ja, wir machen hier mal irgendwas, weil es Spaß macht, aber jetzt nicht, weil wir irgendwie voll die Botschaft haben oder so, sondern einfach, weil wir lustige Musik machen wollen. So.
Der Song ist sehr kurz und sowohl musikalisch auch als inhaltlich ziemlich leer.
Wie würdest du denn Trash definieren?
Schlecht, aber man hört es trotzdem.
Der Duden bestätigt die Definitionsversuche aus der Fußgängerzone. Trash-Musik steht für Schund und Ramsch. Eine Richtung unter anderem in der Musik, für die bewusst banal, trivial oder primitiv wirkende Inhalte und eine billige Machart typisch sind. Ja, das dürfte genreübergreifend gelten. José Galvez vom Institut für Musikwissenschaft der Uni Bonn forscht zum Thema Populärmusik und bietet leider auch keine handfeste Definition.
Kulturhistorische Phänomene wie Trash, Musik oder Kunst lassen sich nicht durch feste Kriterien bestimmen. Man kann bestenfalls durch spezifische Fälle rangehen und dann die Fragen nach dem Verhältnis von Allgemeinen und Besonderen immer wieder aufs Neue aufwerfen. Anders als beim Film ist Trash kein Genre. Sicher ist, dass Wertungen wie ein Song ist trashy oder schlecht oder gut niemals subjektiv sind. Wir beziehen uns immer auf Vorstellungen über einen guten, gelungenen Song in bestimmte Genres.
Eine genaue Definition gibt es also gar nicht. Fest steht aber, Trash-Musik funktioniert außerordentlich gut. Trash- und Bad-Taste-Partys boomen. Musikern wie Alexander Markus folgen auf Instagram zehntausende Menschen und The Hoff geht 30 Jahre nach seinem großen Hit nochmal auf Deutschland-Tour. Warum finden wir so gut, was so einfach ist?
Na, weil jeder gern unernst so ein bisschen ist und nicht immer, man will ja nicht immer so groß pathetisch vorm Radio sitzen und zuhören, sondern einfach zum Feiern und so will man einfach so Spaß haben und so, denke ich mal.
Ja, ich glaube, der Appeal ist da, es ist halt so eine Massenbewegung. Ein paar Leute fangen an, das so zu hören und dann, es wird halt zu so einer Trenderscheinung und man hört es halt, weil es die anderen hören. Aber zum erheblichen Teil denke ich auch, weil es halt einfach lustige Musik ist, die auch Spaß zu hören macht. Es muss ja nicht alles total hochqualitativ professionell gemacht sein.
Und was sagt der Experte?
Wir stehen drauf, weil wir dadurch unsere Identität prägen. In und durch Trash werden die Verhältnisse dessen, was wir als absurd, als kreativ, als lustig, als ernst, aber auch das Verhältnis von alt und neu, von retro und eben von Trash ausgehandelt.
Trash stiftet also Identität. Und das Empfinden für Trash verändert sich. Als David Hasselhoff 1989 auf einem Kran über der Berliner Mauer schwebte und I've Been Looking for Freedom sang, war das so gar nicht trashig. Das Arte-Porträt Being David Hasselhoff zeigt, da ging es um große Gefühle, Zusammenhalt und Freiheit.
In dieser Nacht sind wir lange aufgeblieben. Ich habe vor 1 Million Menschen gesungen zu Deutschlands Wiedervereinigung.
Was heute Trash ist, war also nicht immer Trash.
David Hasselhoff ist für viele Jugendliche heute ein Inbegriff für Trash. Es ist purer Trash. Ja? Und das weiß David Hasselhoff auszunutzen. Der profiliert sich als Künstler dadurch und erlebt ein Revival. Blümchen und die Venga Boys zum Beispiel machen dasselbe. Seit 2 Jahren locker gibt es weltweit ein Revival von 90er Trash.
Fassen wir also zusammen. Wenn es um Musik geht, ist Trash keine Stilrichtung, kein Genre und generell nur schwer zu greifen und abzugrenzen. Trash ist identitätsstiftend und nicht zwangsläufig eine Frage des guten Geschmacks.
Ganz genau. Jeder mag irgendwas anderes und deshalb ist es eigentlich scheißegal, ob man das selber als Trash empfindet, okay. Aber für eine andere Person ist es kein Trash.
Und das Allerwichtigste, Trash macht glücklich. Irgendwie. In diesem Sinne.
Pascal, sei doch mal ruhig jetzt.
Das war doch nicht ich!
Das kann doch nicht sein, dass du schon wieder hier alles einreißt. Flat Eric hinten drauf noch gehört bei Sissy Metzschke. Ganz, ganz coole Nummer gewesen eigentlich, aber auch Trash. Ja. Feier zu Trash. Heute rein in den Tag der Deutschen Einheit. Pascal Fischer und Thilo Jahn sind raus für den Moment.
Tschüssi.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.